hört Campus Radio aktiv, das Campus Radio der HAW Kiel.
Moin Moin, hier sind Isi und Franzi vom Campus Radio aktiv. Wir sind mitten in der heißen Phase vom Wahlkampf zur Oberbürgermeisterwahl hier in Kiel. Die findet ja am Sonntag statt und wir müssen da unser Kreuz setzen.
Und um euch und uns bei der Entscheidung zu helfen, haben wir einige Kandidatinnen und Kandidaten interviewt. Und heute geht's um Dr. Samet Yilmaz von Bündnis 90 Die Grünen.
Richtig, dabei ging es um seine Pläne, seine Ideen und auch um seine Sicht auf Kiel als Heimatstadt.
Im Interview hat der gebürtige Kieler uns dann erzählt, was ihm diese Stadt bedeutet und warum gerade er Bürgermeister werden möchte.
Dass ich ein richtiger Kieler Jung bin. Ich bin 1981 hier geboren, hier aufgewachsen, hier groß geworden. Und ich habe 1996 meinen Hauptschulabschluss hier in dieser Stadt gemacht. Meine Eltern sind klassische Gastarbeiter, sind in den 70er Jahren nach Kiel gekommen. Und mein Bildungsweg ist wirklich vielschichtig. 96 Hauptschulabschluss, wie gesagt. 98 habe ich meine mittlere Reife nachgeholt. Eine Lehre als Chemielaborant gemacht, Abitur auf dem zweiten Bildungsweg. Studiert, promoviert, sogar berufsbegleitend. Und ich glaube fest an diese Stadt, weil diese Stadt mir wirklich sehr viele Chancen ermöglicht hat. Und ich möchte dieser Stadt mit dieser Oberbürgermeisterwahl einen Teil wieder zurückgeben und bin hochmotiviert, weil ich an diese Stadt glaube. Die hat sehr viel Potenzial.
Ja, also nicht nur Kiel hat viel Potenzial, sondern auch Dr. Yilmaz selbst. Im Laufe der Sendung sprechen wir über noch mehr Themen, wie zum Beispiel bezahlbares Wohnen oder Mobilität.
Aber um Dr. Samet Yilmaz noch besser kennenzulernen, haben wir ihn noch gefragt, was sein Lieblingsort in Kiel ist.
Ja, meine Familie natürlich. Also mein Lieblingsort ist, wenn es in der freien Natur ist. Ich bin gerne in der Kiellinie. Ich bin gerne mit meiner Familie am Strand. Wir fahren gerne dann auch Richtung Laboe oder Wentorf. Also das sind schöne Ecken, die genießen wir gerne. Ich bin gerne am Schrevenpark. Ich bin aber auch gerne auf dem Werfpark, wenn ich mal die eine oder andere Joggrunde halt auch habe, weil da bin ich früher immer gelaufen gewesen. Und wenn ich auf dem Ostufer bin, dann nutze ich das gerne. Ansonsten bin ich sehr gerne bei der Familie natürlich auch zu Hause.
Nachdem wir über seine Lieblingsorte wie den Werfpark gesprochen haben, bleibt die Frage, wie will er die verschiedenen Stadtteile Kiels wieder näher zusammenbringen?
Samet Yilmaz ist der Brückenbauer und ich möchte auch als Oberbürgermeister ganz klar als Brückenbauer verstanden werden. Und die Problematik, die Sie gerade angesprochen haben, die besteht ja nicht erst in den letzten Jahren, sondern ich habe 2004 angefangen zu studieren und wir hatten auch eine WG in der Holtenauer Straße gehabt und auch in unserer WG drumherum haben immer Menschen gewohnt, Studierende, die an der Fahr studiert haben und dann immer mit der Fähre rübergefahren sind. Und dann haben wir immer gefragt, sag mal, warum wohnt ihr nicht drüben? Weil die gesagt haben, ja, drüben ist nichts los. Also ist jetzt die Attraktivität fehlt hier in diesem Stadtteil. Und das Ostufer ist ja schon recht groß. Also wenn wir über das Ostufer sprechen, ist es ja nicht nur der Stadtteil Gahn, sondern auch Wellingdorf und Ellerbeek. Und wenn ich mit den Menschen hier auf dem Ostufer spreche, also es gibt Menschen, die sagen, Mensch, ich habe doch alles hier, ich will gar nicht zum Westufer hin. Und andersrum auch, das kann man so hinnehmen. Man muss auch nicht zwingend unbedingt dafür tun, dass sich Westufer und Ostufer jetzt halt auch mixen, soweit sie das nicht wollen. Aber wir können schon einen Beitrag dafür leisten, dass die Menschen auf dem Westufer mehr das Ostufer wahrnehmen und andersrum auch. Was könnte man dafür tun? Also vielleicht die Idee, die man realisieren kann, die Kieler Woche. Die Kieler Woche ist wirklich das Special. Wir haben über 3 Millionen Gäste jedes Jahr. Und ich frage mich immer wieder, warum quetschen sich die Menschen so an der Kiellinie? Warum kann man nicht einen Teil der Kieler Woche hier auch infrastrukturell auf den Ostufer verlegen? Das bedeutet nicht, jetzt die Kieler Woche irgendwie an mehreren Standorten zu realisieren, aber warum kann man nicht auf dem Seefischmarkt eine coole Bühne hinstellen und mit einer coolen Band, so auch wo Menschen hier aus diesem Stadtteil während der Kieler Woche eine coole Band hier halt auch sehen können und vielleicht Studierende auch einen Grund haben zu sagen, so, wir müssen heute gar nicht auf dem Westufer, weil Band XY spielt heute auf dem Seefischmarkt, genauso wie das Stadtteilfest in Wellingdorf Ahoi, was sehr gut funktioniert, wo wir zumindest eine gewisse Attraktivität haben, wo die Menschen auch den Bedarf haben, zusammenzukommen. Ich habe immer den Eindruck gehabt, ich bin ja auf dem Ostufer groß geworden, leben seit 2000 14 in Russe mit meiner Familie. Und manche Menschen kommen gar nicht, haben gar nicht den Bedarf, zusammenzukommen, weil das Interesse nicht da ist. Aber die, die das Interesse haben, und das ist ja gerade das Wichtige dabei, denen sollten wir die Möglichkeit dann halt auch geben, die Stadtteile dann halt auch zusammenzukommen. Und das haben wir ja natürlich in Möglichkeit, wie Stadtteilfeste einerseits zu organisieren und zusammenzukommen, aber auf der anderen Seite auch die Attraktivität in dem Stadtteil so zu steigern, dass auch die Menschen auf dem Westufer Lust haben, zum Ostufer zu kommen und andersrum natürlich auch.
Und eine Möglichkeit für die bessere Verbindung zwischen West- und Ostufer ist die Stadtbahn. Aber wie würde Dr. Samet Yilmaz jetzt noch die Zweifler überzeugen, dass die Stadtbahn überhaupt das Richtige für Kiel ist?
Also wenn ich Stadtbahnverfechter bin und ich als Oberbürgermeister mehr Werbung für die Stadtbahn machen würde, würde ich einfach mal einen Waggon einer Stadtbahn so leasen und hätte die längst auf dem Betriebshofgelände der KVG hingestellt oder vielleicht sogar ins Rathaus, um einfach auch den Mehrwert der Stadtbahn den Menschen darzustellen. Also eine Stadtbahnzug, wo fast 220, 250 Menschen reinpassen. In der Stadtbahn passen fast über 700 Personen rein, zum einen. Und zum anderen auch darzustellen, welche Vorteile eine Stadtbahn bringt. Barrierefreiheit, dass man deutlich bequemer, also eine Stadtbahn ist einfach sexy, ist viel attraktiver, als mit dem Bus durch die Gegend zu fahren. Dass die Barrierefreiheit gegeben ist, dass man, wenn man da mal die eigene Trasse hat, deutlich pünktlicher von A nach B halt auch kommt. Und das ist ganz wichtig, nicht nur visuell über Internetseiten darzustellen, sondern den Menschen wirklich das greifbar zu machen und zu sagen, so welche Vorteile eine Stadtbahn bringt. Und auch vielleicht den Kosten-Nutzen-Faktor einer Stadtbahn deutlich zu erklären. Ich bin da ganz offen, wenn ich erkläre, es gibt ja diesen Kosten-Nutzen-Faktor über die Studien, die erklärt worden sind, 1,4. Also die Stadtbahn bringt deutlich mehr Nutzen mit. Auch die Kosten sind in Relation gesetzt. Und wenn man sich heutzutage Autobahnbauten sich anschaut, da wird die Kosten-Nutzen-Kalkulation, die ist meistens unter 1, aber es werden trotzdem Autobahnen gebaut. Und wenn man den Menschen erklärt, so für die Mobilität ist es gut, dass wir eine Stadtbahn halt auch haben. Die bringt Menschen günstig A nach B. Also hier vor allem die erste Anbindung von Wellingdorf an die Christian-Albrechts-Universität und wieder zurück wird auch Mehrwert haben für die Menschen, nicht nur für die Studenten, auch für die Menschen, die auch in Klammern in sozial benachteiligten Stadtteilen halt auch leben, die vielleicht auf das Auto verzichten wollen, weil sie die Stadtbahn halt auch haben. Es wird die Attraktivität in der Stadt grundsätzlich gestalten. Und dann ist es auch ganz wichtig, über die Kosten sich natürlich auch zu unterhalten. Wir kriegen ja zum größten Teil ja vom Bund 80% finanziert, 10% vom Land. Das sind 90%, 10% bleiben noch über. Das sind über 250 Millionen Euro. Jetzt, das kann vielleicht ein bisschen teurer werden, aber auch das wird über die Jahre hinweg so ausgeglichen, dass man das nicht auf einmal bezahlen muss und vielleicht in Dialog zu treten, um zu sagen, die Stadtbahn ist auf jeden Fall ein Gamechanger für die Stadt und wir brauchen sie und sie wird uns einen deutlich Schub nach vorne bringen, was die Attraktivität der Stadt betrifft.
Das sehe ich genauso und freue mich dann auch in knapp 10 Jahren leider erst damit durch Kiel zu fahren.
Politik passiert direkt bei uns im Studio. Campus Radio aktiv zur Oberbürgermeisterwahl 2025.
Wir sprechen für euch mit ein paar Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl hier in Kiel am Sonntag. Heute geht es um Dr. Samet Yilmaz.
Und bisher haben wir mit ihm schon über das Ost- und Westufer gesprochen und auch über die Stadtbahn. Aber wenn man ihn fragt, was seine Top-Priorität ist, dann kommt...
Also der Schuh drückt ganz klar im Bereich bezahlbarer Wohnraum und das wird eine meiner ersten Aufgaben sein. Das hört sich erstmal immer sehr einfach an, weil viele immer sagen, so was macht man für einen bezahlbaren Wohnraum? Aber die ein oder andere Idee habe ich schon. Unter anderem, wenn wir sagen, wir wollen die städtische Wohnungsgesellschaft KIWOG stärken, auch das sagen viele. Aber wenn man das mal in die Praxis mal umsetzt, vor allem meine Frau ist Architektin, deshalb weiß ich, wie lange so etwas dauert. Also das heißt, wenn man so einen Bauantrag mal realisiert, dann dauert das ja, bis man überhaupt Wohnraum erschließt, bis dann erstmal ein Fundament gemacht wird, bis man überhaupt die Quartiere halt auch erschließt. Deshalb muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Und einige Sachen werden schon in den nächsten Monaten oder Jahren realisiert. Also es wird erstmal in der nächsten Zeit was tun. Und wir müssen jetzt aber nochmal in der Stadt eine Wohnraumoffensive anfangen. Und da möchte ich Partner an den Tisch holen, wie beispielsweise Baugenossenschaften, aber auch private Träger, die mit der Stadt zusammen auch dieses Problem ernst nehmen. Und vor allem in Ecken und Gebieten und in Stadtteilen, wo wir auf jeden jeden Fall auch sehr stark Bedarf haben. Und die Stadt kann natürlich als der Player in die Öffentlichkeit gehen, indem sie sagt, so das Baugenehmigungsverfahren schneller genehmigt werden und einen Beitrag dafür leisten, dass Wohnraum auch mit Unternehmen zusammen entstehen. Also das UKSH hat ein sehr gutes Beispiel meines Erachtens, indem sie auch für Mitarbeiter und Mitarbeiter Wohnraum schaffen, weil sie sagen ganz einfach, wenn wir einen Beitrag für den Fachkräftebereich tun wollen, wenn wir Mitarbeiter hier in dieser Stadt halten wollen, dann brauchen die einen Wohnraum und die leisten da auch einen Beitrag dafür.
Ja, das sind doch schon sehr konkrete Vorschläge für bezahlbaren Wohnraum. Und drei Wohngebiete, die gerade schon erschlossen werden, sind unter anderem der Kieler Süden in Meimersdorf, Kuhl Kiel und das Postvorgelände in Garden. Und gerade für Studierende ist das Thema sehr aktuell. Aber im Endeffekt sollte Wohnen ein Grundrecht sein, meiner Meinung nach, und allen Menschen zugänglich sein, egal wie viel Geld oder wenig Geld man hat.
Naja, es wird deutlich, Kiel steht unter Druck, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Im Interview erklärt Dr. Samit Yilmaz, dass es nicht direkt die Aufgabe des Oberbürgermeisters sei, Privatisierung oder Luxussanierung zu verhindern. Gleichzeitig betont er aber, dass die Stadt durch mehr eigenen Wohnraum indirekt dafür sorgen könnte, dass private Anbieter weniger teure Wohnungen bauen. Einige große Themen haben wir schon mit Dr. Yilmaz besprochen. Jetzt wollen wir ihn in einem Kleinspiel auch persönlich ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir später noch über weitere wichtige Punkte sprechen.
Und zwar haben wir dafür mit ihm Entweder-Oder gespielt. Ich würde sagen, die Regeln sind dabei klar. Fischbrötchen oder Kieler Sprotten?
Fischbrötchen.
Hund oder Katze?
Hund.
Podcast oder Radio?
Radio.
Nordsee oder Ostsee?
Ostsee.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Fähre oder Bus?
Bus.
Bus oder Stadtbahn?
Stadtbahn.
Rathaus oder Landtag?
Rathaus.
Fußball oder Handball?
Fußball.
Fachhochschule oder Universität?
Universität.
Baklava oder Vanillepudding?
Baklava.
Yeah. Das war die wichtigste Frage von allen tatsächlich. Das war natürlich nur ein Spaß, aber im Schultag geht's oft um deutlich ernstere Themen. Ich spreche da aus Erfahrung. Menschen mit Migrationsgeschichte haben oft nicht die gleichen Chancen und Bildung spielt, wie wir alle wissen, eine riesige Rolle. Viele Kinder und Jugendliche stoßen im Alltag noch auf Hürden. Deshalb die Frage, was kann die Stadt konkret tun, um sie besser zu unterstützen, zum Beispiel indem man Lehrkräfte kulturell stärker sensibilisiert?
Die Stadt Kiel hat ja keinen Einfluss darauf, oder als Oberbürgermeister hat man ja keinen Einfluss darauf, jetzt in die Bildungsstruktur oder Inhalte des Bildungsministeriums einzuwirken. Aber man kann natürlich schon eine gewisse, die ein oder andere Grundlage schaffen, wenn es um Vorbild geht, um interkulturelle Kompetenz. Das würde ich auch eher nicht von oben nach unten diktieren wollen und zu sagen, so jeder muss jetzt irgendwie XY-Kurs besuchen und sagen, irgendwie sich interkulturelle Vielfalt sich an eignen, sondern eigentlich als selbstverständlich sehen, dass wenn wir vor allem in dem Bereich interkulturelle Kompetenz den Zugang zu den Menschen halt auch haben, den Kontakt halt auch haben, die Möglichkeit dafür halt auch haben, in Berührung halt auch zu kommen und das dann natürlich mehr zu unterstützen. Im Schulalltag ist das immens sehr, sehr wichtig. Vor allem, ich bringe ja aus meiner Arbeitserfahrung, da habe ich ja die Erfahrung, wo ich ja sehe, gerade wenn wir dazu kommen ja und auch noch über Extremismus sprechen, sehr gut das Beispiel halt auch nehmen, dass gerade Schülerinnen und Schüler, die eigentlich diese Herausforderungen ja halt auch haben, am meisten davon damit konfrontiert werden im Schulalltag und Schule eigentlich der beste Ort ist, um mit den Kindern über diese Probleme zu sprechen und zu arbeiten. Und da ist es natürlich sehr wichtig, auch eine gewisse interkulturelle Kompetenz zu halt auch haben und ich auch da dachte ich in den 90er Jahren, Anfang der 2000er, dass wenn wir viele mit Migrationsgeschichte studieren ja auch schon Lehramt, wo sind diese Menschen? Warum sind sie nicht im Schulalltag? Warum passiert das dann dementsprechend? Also ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen Zeit, dass dieser Mix auch im Schulalltag eher mehr realisiert wird, weil das ist meines Erachtens die Lösung, dass wenn gerade Lehrerinnen und Lehrer, schauen wir uns an, Bundestagsabgeordnete Lamia Kador, die hat lange Podcasts darüber halt auch gesprochen, unterschiedliche Bücher, wenn sie aus ihrem Schulalltag halt auch spricht und auch erklärt, wenn Lehrerinnen und Lehrer diesen Vorbildcharakter halt auch haben und aber alle dann mitnehmen. Also das bedeutet nicht, dann nur für die Gruppe dann zu sprechen, die diese Migrationsgeschichte bringen. Also ich, wenn ich Lehrer werden würde, dann würde ich vorne dann stehen und wenn ich über Religion sprechen sollte, dann würde ich dann sagen so, hallo, gerade die monotheistischen Religionen, wir haben alle eine gleiche Grundlage und dann würde ich über religiöse Feiern und Feste sprechen.
Menschen mit Migrationsgeschichte stehen ja auch oft unter zusätzlichem Druck, etwa durch Diskriminierung oder belastende Erfahrungen. Umso wichtiger die Frage, welche Unterstützung die Stadt hier bieten kann.
Dass ich jetzt eine Stabstelle dafür halt auch schaffen müsste oder mehrere Mitarbeiter, aber dass man zumindest das Verständnis hat, ich könnte es mir vorstellen, dass man mit Einrichtungen, mit Institutionen zusammenarbeitet, um dieses Problem halt auch ernst zu nehmen oder zumindest nicht das Problem abzuschieben, um zu sagen, so, wenn jemand diese Problemlage halt auch bringen sollte, dass man dann sagt, so, es gibt hier eine Beratung XY, weil wir ja feststellen, dass gerade die Menschen, die davon betroffen sind, wirklich das eine hohe Hürde ist, das dann auch klarzustellen, weil da ganz andere Faktoren eine Rolle spielen. Und dann wäre es wichtig, dass die Stadt mindestens dafür sensibilisiert ist, dass es solche Problematiken halt auch gibt und das Verständnis dafür halt auch hat. Aber mir sind keine Fälle bekannt, wo ich sagen würde, die Leute werden vor geschlossenen Türen halt auch gestellt. Aber man muss das Problem erstmal erkennen. Also die städtischen Mitarbeiter sind keine Psychologen und Psychologen und werden das auch nicht sein. Und ich denke nicht, dass wir dann sagen müssen, das ist eine Nische, die wir unbedingt abdecken müssen, aber zumindest sensibel dafür zu sein, wie sensibel auch für alle anderen Themen zu sein, wenn wir über interkulturelle Kompetenz sprechen, wenn wir sprechen so, Mensch, was ist da für eine Person, der Fluchterfahrung da halt auch mit sich bringt und ist es jetzt eine junge Person, etwas ältere Person, Mann, Frau, alleinstehend, eine alleinziehende Mutter, die ganz andere Herausforderungen mit sich bringt, als jetzt jemand anders und dass man da sensibel dafür ist. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Oh, das klingt auf jeden Fall nach einem wichtigen Ansatz, um Menschen besser aufzufangen, die solche Erfahrungen halt durchgemacht haben. Gerade psychologische Unterstützung kann da echt viel bewirken.
Absolut. Und echt interessant mal zu hören, welche Maßnahmen er für diese Gruppen in Betracht zieht.
In unserem Gespräch mit Dr. Samet Yilmaz ging es bisher um zentrale Themen wie Chancengleichheit, bezahlbare Mieten und städtische Mobilität.
Und ein Thema, was Dr. Samet Yilmaz direkt und persönlich betrifft, war der Vorwurf aus den Medien, dass er Kontakte zu rechtsextremistischen türkischen Organisationen gehabt hätte. Diese Vorwürfe haben sie ja klar zurückgewiesen. Aber was möchten Sie den Menschen noch sagen, die das gelesen oder gehört haben?
Kann ich doppelt und dreifach unterstreichen, dass ich nichts mit türkischem Nationalismus oder türkischem Extremismus oder hier auch bekannt, was auch in der Presse dann mitgeteilt worden ist, Grauen Wölfen zu tun habe. Ich distanziere mich jedweder von diesen Organisationen und auch von den Personen, weil ich 16 Jahre diese Menschen bekämpft oder diese Strömung und Bewegung bekämpft habe. Deshalb distanziere ich mich ganz klar von denen. Die Vorbehalte und der Vorwurf, das ist meines Erachtens ganz klar, so wie es in der Presse auch dargestellt wurde, eher verletzend. Also das hat mich schon sehr beschäftigt, weil man versucht hat, nicht klar zu differenzieren. Ich wurde an einem Tag angerufen, eine Veranstaltung, die seit über 15 Jahren genehmigt und organisiert und durchgeführt wird, sollte um einen Tag sozusagen ja nicht verlängert werden, sondern weiter bestehen. Und ich wurde in meiner Funktion als Ratsherr angerufen, sondern nicht als Verfassungsschützer. War vielleicht nicht die beste Entscheidung, die man getroffen hat in dem Fall, aber ich habe, so wie man mich einschätzt, es sind ja nicht andere Akteure angerufen worden, sondern man hat mich als der Brückenbauer, der jemand, der für den Stadtteil erreichbar ist, der die Anliegen der Menschen, der Sorgen der Menschen ernst nimmt. Sonst hätte man ja irgendjemand anderen anrufen können. Das war ja eine unbekannte Person. Und daraufhin habe ich einfach die E-Mail, besser gesagt, ich habe mich bei jemandem informiert, bei der Stadtdezernentin, und diese E-Mail an diese Akteure dann halt auch weitergegeben, ohne irgendwie sonst darüber hinaus Kontakt zu haben. Und dass man daraus diese Story dann daraus macht, wie schon eingangs erwähnt, ist für mich eher verletzend, weil das wird da meiner Aufgabe nicht gerecht, um zu sagen, dass jemand, der eigentlich sich ganz klar nicht nur von diesen Menschen distanziert, sondern auch diese Punkte sehr ernst nimmt. Und das hat nichts nur was mit türkischem Nationalismus zu tun, sondern auch Islamismus, religiös motivierten Extremismus. Ich bin da absolut sehr sensibel und sehe auch die Herausforderungen in der Gesellschaft. Dazu können wir ja gleich ja nochmal kommen, wenn es darum geht, warum interessieren sich junge Erwachsene überhaupt für diese Strömung? Ja, also nicht nur zu sagen, so was ist da eigentlich passiert, sondern auch die Ursache. Das hat deutlich mehr mit Integration und Migration zu tun als über Extremismus. Das ist auch bekannt in der Extremismusforschung, sondern dass ich mich ganz klar gegen diese Akteure dann gerichtet habe und das 16 Jahre gemacht habe und das dann daraus hinzustellen und zu sagen, so da ist jemanden da, der das irgendwie unterstützt, ist aus den Haaren herbeigezogen und hat auch einen Beigeschmack. Einfach einen Beigeschmack, und das möchte ich auch hier nochmal öffentlich ausdrücken, weil wir sind eine solidarische Stadt, Kiel, mit 251.000 Einwohnern. Es geht hier um eine Oberbürgermeisterwahl. Ja, es wird nicht Trump gewählt oder irgendetwas in der Art. Ne? Das ist eine faire Wahl mit demokratischen Akteuren bis hin zu ja, rechtspopulistischem Akteur. Und wir sind aber nicht so weit, dass wir diese Art von Machtspiele nutzen, weil vielleicht dann doch der ein oder andere keine Veränderung haben möchte. Ich bin stark motiviert und ich bin ja gleich am nächsten Tag wieder in der Öffentlichkeit gewesen und werde es auch noch weiterhin tun, weil mir viele Menschen Zuspruch gesprochen haben und für mich das haltlos ist. Ansonsten würde ich auch nicht so stark weiter Wahlkampf machen.
Ja, ich finde es stark, wie er damit umgeht. Und obwohl es wirklich eher verletzend und auch einfach dreist ist, so etwas zu behaupten. Und wir hoffen, dass es ihm im Wahlkampf nicht geschadet hat und möchten uns aber nun wieder auf das konzentrieren, was er als kandidierender Oberbürgermeister in Kiel voranbringen möchte.
Jetzt geht es um ein weiteres wichtiges Thema. Kiel ist eine vielfältige Stadt und wir schauen, wie Dr. Samet Yilmaz die Integration verschiedener Communities sieht und gleichzeitig den Einfluss extremistischer Strömungen einschätzt.
Wir müssen auf jeden Fall den Menschen darstellen, sowohl in der Mehrheitsgesellschaft als auch in der Minderheitsgesellschaft, Menschen, die jetzt gerade neu zu uns gekommen sind oder seit Jahrzehnten halt auch leben, zu sagen, sich zu öffnen und ganz klar dann halt auch dafür zu tun, aufklärerisch zu wirken. Weil meine Erfahrung in der Integrationspolitik ist, dass viele Vorbehalte, die es in dieser Gesellschaft gibt, eigentlich darauf fußt, dass viel Unkenntnis herrscht. Wir kennen uns nicht. Erschreckend dabei ist, dass wir das Jahr 2025, 26 haben und immer noch diese Wortwahl nehmen müssen, dass wir uns eigentlich nicht ausreichend kennen und wir müssen zusehen, dass das Gesamtgesellschaftsbild wieder zusammenkommt.
Da hat er recht, denn Menschen und Kulturen begegnen sich oft mit Distanz und genau da setzt auch seine Arbeit an. Er weiß, was helfen kann, damit Integration wirklich funktioniert.
Meine Arbeit sehe ich in dem Fall, diese Menschen Verständnis dafür zu machen, klar zu sagen, sich zu integrieren, sich zu engagieren, ehrenamtlich zu engagieren und denen eigentlich Mut zu sprechen. Ihr könnt es gar nicht vorstellen. Letzte Woche hatte ich noch eine Gruppe gehabt von Menschen, die aus Afghanistan gekommen sind und die haben gesagt, Samet, bitte sag uns, wie können wir Deutschland danken? Es hat mich so berührt, weil sie gesagt haben, wir haben so viel von diesem Land bekommen und wir wollen einfach Dankeschön sagen. Wie können wir das machen? Wir wollen Reis kochen. Können wir auf der Kieler Woche einen Stand aufbauen? Was können wir halt auch machen? Ich fand das wirklich sehr, sehr rührend. Und ich habe den Tipp gegeben, zu sagen, ihr könnt einen Verein gründen. Ein hohes Gut in Deutschland und auch in der Stadt natürlich. Vereinsrecht. Ihr könnt einen Verein gründen. Ihr könnt die Türen öffnen. Ihr könnt euch mit anderen Akteuren zusammenstellen. Ihr könnt Tag der offenen Tür dann realisieren. Ihr könnt in die Ehrenamtsmesse kommen. Ihr könnt an Stadtfesten teilnehmen. Und kommt auf jeden Fall, geht in die Öffentlichkeit. Am besten nicht nur ihr alleine, sondern mit euren Frauen, mit euren Kindern, damit die auch nicht das Gefühl haben, die sind irgendwie im Hintergrund, weil ich kenne das ja aus unserer Migrationskultur. Die Frauen sind die, die beste und die meiste Arbeit machen und die Männer sagen dann halt auch, ob sie alles regeln würden. Das ist nicht der Fall, sondern dass man auch ein Bild erzeugt und auch dafür steht und lebt, um klarzustellen, so, wir sind dafür und da kann man da halt auch was machen.
Ein wichtiges Thema, das zeigt, wie viel hinter dem Begriff Integration eigentlich steckt.
Wir haben die Wahl.
Wir haben schon einiges über seine Ideen gehört, aber jetzt wollen wir es noch mal kurz und knapp wissen. Warum sollten wir Studis ausgerechnet ihm unsere Stimme geben? Genau eine Minute hatte er, um uns zu überzeugen.
Ich würde sagen, die Zeit läuft.
Diese Stadt hat mir viele Chancen ermöglicht und ich möchte dieser Stadt voller Kraft zurück und voller Kraft voraus auch einiges zurückgeben. Ich habe Verwaltungserfahrung, über 16 Jahre. Ich bin Ministerialbeamter und wer das Rathaus führen möchte, braucht diese Verwaltungserfahrung. Ich bin außerdem auch ehrenamtlich engagiert gewesen, unter anderem, oder bin es immer noch, seit 2023 als Ratsherr. Das heißt, ich weiß auch schon in Teilen, wie das Rathaus funktioniert und ich habe ein klares Bild, wohin unsere Stadt halt auch hingehen soll. Diese Stadt hat super viel Potenzial. Potenzial, unter anderem, wenn es darum geht, auch die Grundlagen zu schaffen für mehr sozial bezahlbaren Wohnraum, für Sicherheit im Alltag, für eine bessere Mobilität, für eine starke Wirtschaft und vor allem jetzt, warum wir heute hier sind, für eine sichtbare Wissenschaft. Das ist mir ganz wichtig, um diese Punkte voranzubringen und ich glaube, ich bin der richtige Kandidat dafür.
Ein erster Eindruck ist geschafft und weil ich immer neugierig bin, welche Musik andere mögen, haben wir Dr. Samet Yilmaz gefragt, welchen Song er sich denn wünschen würde.
Ich bin da wirklich, also ich höre sehr viel Spotify, wenn ich dann doch nur die Möglichkeit dann halt auch auf Spotify und wenn ich mit der Familie unterwegs bin oder aber auch so, weil sehr viel meine Kinder am Spotify spielen, läuft derzeit Sahide bei uns hoch und runter. Unter anderem auch Nina Chuba, aber Sahide hat gerade das letzte Lied und ich habe da irgendwie einen Ohrwurm davon halt bekommen mit Ofia. Irgendwie finde ich das ganz gut und das läuft derzeit bei mir, wenn ich Spotify die Möglichkeit halt auch habe, das ein bisschen näher anzuhören. Ansonsten bin ich absolut offen für Musik. Und ich muss sagen, wenn ich im Auto sitze oder wenn ich dann doch noch die Möglichkeit habe, mal Radio zu hören, dann höre ich dann eher sehr viel Nachrichten, weil ich schaffe das gar nicht aufzuholen, was die Tageszeitung halt auch betrifft und natürlich über unsere Lokalblätter auch das Überregionale mitzubekommen. Da bin ich eher dann doch spießig und höre dann Deutschlandfunk.
Ich höre auf jeden Fall auch gerne Deutschlandfunk. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wie fanden wir ihn eigentlich so persönlich im Interview?
Das Interview mit Dr. Samet Yilmaz war sehr interessant und hat auch gut deutlich gemacht, welche Aufgaben tatsächlich in den Zuständigkeitsbereich eines Oberbürgermeisters fallen und welche nicht. Besonders spannend fand ich aber auch, dass er klar aufgezeigt hat, wo die Stadt noch handeln kann. Bemerkenswert war für mich, dass er sich offen zu dem aktuellen Skandal geäußert hat. Und das Gespräch hat ja einen guten Einblick in seine Perspektiven als Kandidat gegeben und gezeigt, welche Themen ihm besonders wichtig sind.
Ja, mir hat das Gespräch mit Dr. Samet Yilmaz auch sehr gut gefallen und er hat die Antworten auch meist sehr präzise beantwortet, das haben nicht alle Kandidaten, und auch persönliche Einblicke gewährt. Und ich habe auch den Eindruck gewonnen, dass er als gebürtiger Kieler wirklich etwas für die Stadt tun möchte und hat auch konkrete Maßnahmen aufgezeigt. Das hat er ja auch im Interview schon mehrmals gesagt und ich bin da guter Dinge. Und ich bin gespannt, wie es für ihn am Sonntag dann ausgeht. Und ich war auch überrascht über seine Musikwahl. Und an dieser Stelle möchten wir uns nochmal für Dr. Samet Yilmaz für seinen Besuch bedanken und dass er sich auch unseren kritischen Fragen gestellt hat.
Die Oberbürgermeisterwahl bei Campus Radio aktiv. Wir haben für euch nachgefragt.